Felix.
Ich würde gerne ganz kurz diese Lernungsanordnung haben. Ich sage nochmal genau, dann muss ich mal machen.
Thank you. Gehen wir erstmal auf Fragen ein, die ihr vielleicht habt. Und ich weiß nicht auf alles eine Antwort, aber vielleicht auf dieses eine oder andere. Und dann werden wir mal sehen, wie wir weiterkommen. Was da jetzt an der Wand steht oder stand, dieses zielgerichtet Predigen, das ist also fast so ein bisschen, merke ich jetzt, ich habe schon so viel so vorweggenommen, weil ich eben auch oft frei geredet habe, wäre fast so ein Stückchen Zusammenfassung, was ja auch nicht falsch wäre, ne? Wenn die Zeit dann noch reicht. Also, ich nenne das Ganze, wenn Theorie auf Praxis zielt, Lernlust am Sonntagmorgen. Das ist so ein kleines Kapitel aus diesem Buch. Und ich setze dann immer ein mit der Fußballwelt, irgendwas aus dem Fußball und ziehe dann so die Parallele. Grau ist alle Theorie, die Wahrheit ist auf dem Platz, meinte Adi Preißler, ein Topspieler von Borussia Dortmund. Dieser Satz, die Wahrheit ist auf dem Platz, ist ein geflügelter Platz in der Fußballwelt. Wenn du den noch nie gehört hast, dann merke ich, also du bewegst dich nicht in der Fußballwelt. Du bewegst dich nur entweder in der anderen Welt oder in der Welt des Herrn. Ist ja auch was Schönes, aber man sollte auch ein bisschen ruhig da nochmal so seinen Fuß drin haben. Also grau ist alle Theorie, die Wahrheit ist auf dem Platz, meinte Adi Preißler, ein Topspieler von Borussia Dortmund. Das klingt gut, richtig aber ist es nur zum Teil. Die Mannschaft bringt auf den Platz, was sie sich im Training angeeignet hat. Ohne gute Theorie kann auch Praxis nicht gelingen. Theorie ist bei den Fußballspielern vielfältig und bunt. Das Trainerteam treibt anstrengende Denkarbeit. Da wird gefragt, beobachtet, überlegt. Was meint ihr, wie die Spieler beobachten? Wenn wir ein bisschen davon hätten, jetzt ja nicht inquisitorisch, sondern was können sie? Wohin passen sie? Was wäre ihr Platz? Paulus sagt auch, jedem ist eine Gabe gegeben. Und das müsste man jetzt aber gerne wollen als Gemeindeleiter. Was kann der denn? Was ist denn seine Gabe? Und wo ist sein Platz? Denn Paulus sagt auch, jedem ist eine Gabe gegeben und jedem ist sein Platz zugeordnet. Steht da alles da, ja, wie beim Fußball. Als hätte Paulus das ganze Bundesliga-Geschehen schon in prophetischer Weise vor sich gehabt. Ja, es ist wirklich so. Ihr wisst, der Jesus hat mal gesagt, die Kinder dieser Welt sind klüger in ihren Angelegenheiten als die Kinder des Lichts. Da ist wirklich was dran. Wir können von der Welt unwahrscheinlich lernen. Und das, die ganze Fußballwelt, also ist wie ein aufgeschlagenes Bilderbuch für uns, was lernen zu können. Ist wirklich wahr, ne? Ist wirklich wahr. So, also, das Trainerteam treibt anstrengende Denkarbeit. Es wird gefragt, überlegt, gewagt, wieder verworfen. Klugheit ist im Spiel. Fußballtraining ist spannend, fordert Kräfte, inspiriert zugleich. Während des Trainings gehen neue Lichter auf, einzelne Spieler betreffend. Plötzlich sieht die Trainercrew, hey, er ist ja nicht nur ein guter Abwehrspieler, der entwickelt ja Talent im Angriff. Talente werden eben im Einsatz entdeckt. Weil bei uns so wenig Einsatz ist, entdecken wir keine Talente. Aber da sitzen sie alle. Bei euch, da sitzen sie alle, ja? Darf ich das mal so sagen? Das ist ein ernster Gedanke. In den meisten Gemeinden sitzen Evangelisten, die nicht wissen, dass sie Evangelisten sind. In den Gemeinden sitzen Seelsorger, die nicht wissen, dass sie Seelsorger sind. Da sitzen geistliche Lehrer, die wissen nicht, dass sie geistliche Lehrer sind. Da sitzen geistliche Leiter, die wissen nicht, dass sie geistliche Leiter sind. Da sitzen Propheten, die nicht wissen, dass sie Propheten sind. Die werden alle einmal sterben, ohne zu wissen, dass sie das waren. Da werden Evangelisten sterben in euren Gemeinden, die nicht gewusst haben, dass sie Evangelisten waren. Das ist eigentlich ein unerträglicher Gedanke. Ja? Und Schlatter hat gesagt, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, das betrifft ja nicht so eine individuelle Person. Er sagt, hier sind ja die Gemeinden gesehen, die Gemeinden, die ihre Funde vergraben. Liebe Brüder und Schwestern, wir treiben ja kein Spiel, sondern es ist ja tödlicher Ernst. Ja? Wenn also, und ihr ahnt nicht, was für eine Bürde an Verantwortung eigentlich auf euch liegt. Ja? Wir werden ja mal vor Gericht erscheinen, wie wir denn damit umgegangen sind, mit den Gaben in unseren Gemeinden. Die dürfen nicht sterben, ohne zu wissen, was sie gewesen sind. Das geht aber nur, wenn wir ein System entwickeln, und das hat irgendwas immer was mit der Sendung zu tun, denn sie sind alle für die Sendung gegeben, die Gaben. Ja, ein System entwickeln und eine Struktur entwickeln, die der Sendung entsprechen. Und da ist das Evangelisieren nur ein Punkt drin, aber die der Sendung entsprechen. Alles in diese eine Richtung. Das ist also der Punkt. Also das Entdecken der Gaben, das wäre so wichtig. Und darum will ich das denn doch nochmal, was ich eben so kurz andeutete, nochmal kurz wenigstens sagen. Ich habe es eben nochmal gefunden. Wie ist es mit dem Training der Christen? Dazu bietet sich neben den bisher ausgeführten, im Blick auf die Teams, da habe ich jetzt vorwärts, der Gottesdienst an, der die Gemeinde zu Wort kommen lässt. Also was ich gestern gesagt hatte, darüber war die Rede. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Wie oft haben wir es gehört, der Gottesdienst müsse interessanter sein? Zeitgemäße Musik, Anspiele, Pantomime, humorvolle Predigten und überhaupt mehr Farbe in den Gottesdienst. Wer könnte dagegen etwas haben? Und doch, die Gemeinde lebt nicht davon, unterhalten zu werden. geistlich wachsen und reifen, wird sie durch gesunde biblische Nahrung, an der sie zu kauen hat. Der unvermeidliche Rudolf Bohren, ich weiß schon, merke ich jetzt, wie oft ich den zitiert habe. Also, der Gottesdienst sollte der Ort sein, wo der Laie zugerüstet und geschult wird zum Zeugnis in der Welt. Das hat er vor 50 Jahren gesagt. Das ist auch so ein Prophet, nicht, den wir unblutig sozusagen um die Ecke gebracht haben. Ist alles schon mal gesagt worden. Also ich habe nichts erfunden. Ich habe euch auch nichts Neues zu sagen. Ich habe nur gefunden, das habe ich schon. Da muss ich sagen, ja. Also, der Gottesdienst sollte der Ort sein, wo der Laie zugerüstet und geschult wird zum Zeugnis in der Welt. In unseren Gottesdiensten aber wird das Volk von Königen und Priestern behandelt wie Kleinkinder, die wohl brav am Tisch sitzen und essen sollen, aber weder fragen noch reden dürfen. Euer Schweizer Theologe. Lasst uns den, Zitat Ende, lasst uns den Gottesdienst als Ort der Zurüstung zum Zeugnis in der Welt entdecken. Dort können wir Charismen wecken. Das Wecken der Geistesgaben geschieht nämlich nicht selten dadurch, dass ein Christ auf einen anderen stößt, der die gleiche Gabe hat und diese bereits einsetzt. Ja, das ist so. Da spricht einer vielleicht so seelsorgerlich. Und dann sitzt da jemand in der Gemeinde, denkt, das möchte ich auch. Die Lust auch so, das zu können und so zu sein, diese Lust weist darauf hin, dass dieses Charisma da ist, ja. Das ganz, das bisher geschlafen hat und so ganz langsam zu blinzeln anfängt, weil es diese Töne hört, ja. Wie gesagt, alle Evangelisten, die ich kenne, sind durch Evangelisten Evangelisten geworden. Es mag da sicher Ausnahmen geben, aber so habe ich es erlebt. Ja. Wir fangen dort an, wo wir uns ohnehin versammeln. Sind dann schon alle da im Gottesdienst. Muss man gar nicht nochmal einen extra Termin ansetzen. Ein- bis zweimal im Jahr heißt es, an drei oder vier Sonntagen hintereinander, Lernlust am Sonntagmorgen, Einführung ins Priestertum aller Gläubigen. Kannst auch anders nennen, nicht? Ich habe das nur mal so für mich so genannt. Lernlust am Sonntagmorgen. Die Lernlust ist ja nun gerade entdeckt worden, das wisst ihr sicher auch, durch die neue Gehirnforschung. Ne? Also mit der neuen Gehirnforschung solltet ihr euch befassen. Hochinteressant. Da kannst du nur staunen, was unser Herr gemacht hat. Also wenn wir hier sitzen, wenn ich hier sitze und rede, wenn ich jetzt sehen könnte, wie das in euren Köpfen sah, wie das unter der Schädeldecke, was da sich jetzt abläuft, wie das da blitzt, unwahrscheinlich, ja, und wie das bei mir blitzt, ja, das müsste man mal sehen, ja. Wir haben hier drin 100 Millionen mal 1 Milliarde Synapsen. Das hast du in deinem Kopf. Eine Zahl, die du gar nicht denken kannst, will dich nicht kränken. Ja, ich will dich nie beleidigen, aber das kannst du nicht denken. Das ist unfassbar. Unfassbar. Diese Verknüpfungen, ja. Und man kann das heute fotografieren, sozusagen. Also ich sage dir einen Satz und dann kommt da eine Verknüpfung und dann bleibt da ein ganz klitzekleines, mikroskopisch kleines, aber sichtbares Kügelchen hängen. Und das ist die Erinnerung an den Satz, den ich dir gesagt habe. Und wenn man dieselbe Stelle morgen nochmal fotografiert, ist das Kügelchen weg. Hast du vergessen. Wenn das Kügelchen weg ist, kannst du es nicht mehr wiederholen. Wenn du es aber immer wieder überlegt hast, dann wird das immer größer und dann irgendwann bleibt es haften und geht nicht mehr weg. Kannst du heute alles fotografieren, ja? Ihr könnt auch mal so der Gemeinde darüber Vorträge halten. Das ist ja ein Lob Gottes, wenn du das mal so erzählst, ja, wie das da so ist. Es ist unwahrscheinlich. Also, das ganze Gehirn, das ist ein Beziehungsuniversum. Nicht alles Verknüpfung. Beziehung, 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 Beziehung. Und das ist wieder in Beziehung mit dem ganzen Leib. So weiß man heute, das einzig große Thema des Menschen ist das Thema Beziehung. Das ist das Thema aller Themen. Beziehung. Wir sind auf Beziehung hin geschaffen. Wir sind Beziehung. Das ist alles Beziehung, Beziehung, Beziehung. Ja, und ich sage dann immer, das haben sie jetzt rausgefunden. Ist das nicht toll? Ja, ganz toll. So, der neueste Schrei. Und dann sage ich, und der Herr Jesus hat das immer schon gewusst. Ne? Der ist mal gefragt worden, was ist denn das Wichtigste für einen Menschen? Und er antwortet mit dem Hinweis auf eine Beziehung. So ein tolles Ding, ne? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der Hinweis auf eine Beziehung. Und weil er Jesus ist, der Sohn Gottes, sagt er, das Entscheidende ist, du sollst Gott lieben, die Beziehung zu Gott. Und den können wir ja nur lieben, weil der uns, wie die Schrift sagt, zuerst geliebt hat. Das ist das Tolle, ja. Also, und so sagen heute die Gehirnforscher, wenn wir in die Welt kommen und dann heranwachsen, da, was uns ausmacht, ist die Lernlust. Lernlust, Lernlust, Lernlust. Kleinen Kinder, was die an einem Tag alles lernen, ja, und was die an einem, wenn sie ein bisschen so 3 Jahre, meinetwegen 2 Jahre alt sind, wie viele neue Worte die an einem Tag lernen. Und das kleine Kügelchen geht nie mehr weg. Das behalten sie, nicht? Das ist unwahrscheinlich. Die haben eine Lernlust. Und dann kommen sie in unsere Schulen und da wird ihnen die Lernlust so richtig gründlich kaputt gemacht. So sagen es die neue Gehirnforschung. Lernlust. Also ich nenne das Lernlust am Sonntagmorgen, Einführung ins Priestertum aller Gläubigen. In diesen Wochen wird der Gottesdienst zur Lehrwerkstatt für praktische Theologie. Wir suchen in unserer Region Christen, von denen wir wissen, dass sie ein bestimmtes Charisma haben. Seelsorge, Evangelisation, Lehre, Prophetie, Leitung und so weiter. Diese laden wir in die Gemeinde ein, an 3 bis 4 aufeinanderfolgenden Sonntagen lehrt zum Beispiel ein Seelsorger. Theoretisches und Praktisches aus seinem Fachgebiet und stellt sich den Fragen der Gemeinde. Zum Beispiel, was bedeutet es für Sie, Seelsorger zu sein? Was machen Sie, wenn jemand klagt, er könne nicht vergeben? Wie handeln Sie, wenn jemand eine Sünde beichtet? Wie gehen Sie damit um? Wie sprechen Sie Vergebung aus? Wie segnen Sie? Welche Hilfen geben Sie Ratsuchenden mit auf dem Weg? Was ist das Schönste in Ihrem Dienst? Was ist das Schwerste in Ihrem Dienst? Herrlich, wenn Lehren und Lehren im Dialog mit Gemeindegliedern geschieht. Diese schreiben mit, fragen nach, erhalten fachkundige Antwort, fügen aus eigener Erfahrung etwas hinzu. Lernlust am Sonntagmorgen. So ähnlich muss es in den Anfängen der Christenheit gewesen sein. 1. Korinther 14, Vers 26. Viele werden von der Unterweisung des Seelsorgers profitieren. Diejenigen aber, in denen die Gabe der Seelsorge schlummert, sind bewegt. Sie entdecken unter Umständen ihr Lebensthema. Nach einem gewissen Abstand laden wir einen Evangelisten ein. Dieser nimmt Stellung zu Fragen, die seine Gabe betreffen. Was bedeutet es für Sie, Evangelist zu sein? Wie geschieht es, dass Menschen im persönlichen Gespräch zum Glauben finden? Ist es hinderlich, wenn jemand keine Sündenerkenntnis hat? Müsste man ja dann auch mal drüber nachdenken, nicht? Es gibt so eine evangelikale Masse, nicht? Wenn der keine Sündenerkenntnis hat, kommt er nicht in den Himmel, ne? Ist so. Kenn ich. Ne? Ich weiß ja nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich habe Leute, ich bin nicht durch Sündenerkenntnis zum Glauben gekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist später gekommen, ne? Als wir alle gesagt haben, ich wäre ein Sünder. Ne? Nein, ich wusste schon, dass ich ein Sünder war. Aber die Sünderkenntnis war das nicht. Zunächst mal. Gibt es neben der Sündenerkenntnis auch andere Zugänge zum Glauben? Wenn ja, welche? Gibt es nämlich. Ja? Ich habe jemanden erlebt, der hat plötzlich Angst bekommen. Der ist durch Angst zum Glauben, hat er zum Glauben gefunden. Studenten habe ich erlebt, den quälte die Sinnfrage. Der ist durch die Beantwortung der Sinnfrage zum Glauben gekommen. Dass Jesus für ihn gestorben ist, für ihn als Sünder, ihm seine Sünden wegnimmt, das kommt dann auch. Das ist das Zentrale. Aber Jesus hat mehr Zugänge in das Leben eines Menschen als nur durch das Tor der Sündenerkenntnis. Ja? Und das muss man denen dann auch nicht unbedingt eintrichtern. Und wenn einer vielleicht es nicht hinkriegt zu glauben, dass mit der Jungfrauengeburt, dann musst du nicht darauf pochen, nein, du kannst nicht zu Jesus kommen, wenn du das nicht glaubst. Ja? Da müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Der ist päpstlicher als der Papst, bist du dann. Nein, der muss erst nicht alle dogmatischen Dinge abgehakt haben, bis er also ins Himmelreich kommt. Es gibt verschiedene Zugänge. Ich habe erlebt, die Trauer als Zugang zu Jesus, über die Trauer zum Glauben gekommen. Erst mal sehr irdisch und sehr menschlich, ja, und so, durch die Trauer. So gibt es verschiedene Zugänge. Also die Frage, gibt es neben der Sinnerkenntnis auch andere Zugänge zum Glauben? Wenn ja, welche? Wie lernen wir Geistliches in unreligiöser Sprache zu sagen? Das ist ja das, was der Evangelist können sollte. So hat es bei uns in Deutschland Evangelisten gegeben, wo ich möchte wirklich nicht hochmütig sein, wo ich aber sagen würde, das waren keine Evangelisten. Ich will keinen Namen nennen, sonst habe ich bei euch verloren. Die haben so fromm geredet. Vielleicht sind da Gemeinschaftschristen, die in der Gemeinschaft nicht zum Glauben kamen, zum Glauben gekommen. Aber ich habe erlebt, wie Leute, junge Leute laut aufgelacht haben und rausgingen. Bei einem solcher Evangelisten. Ja. So fromm geredet. Also der hatte einfach nicht die Gabe der Evangelisation. Anstatt also in Deutsch zu reden, sprach der im frommen Chinesisch da. Ja. Und das geht nicht. Und die haben auch immer da evangelisiert, ja, wo die frommen Leute schon waren. Da waren auch die Zelte voll und die Hallen voll. Es hat bei uns mal einen Evangelisten gegeben, der hieß Wolfgang Dück. Habt ihr mal was von dem gehört? Wolfgang Dück. Der war 11 Jahre im Zuchthaus gewesen. Immer schwerer Raubmord. Ja. Er hat geraubt und wenn ihm einer in die Gegend, in Dings, dann hat er einen Eisenstange im Kopf gehauen. 11-mal Raubmord, also 11 Jahre im Zuchthaus gesessen. Und das war ein Kerl, ein Bulle von Mensch und so. Und der ist durch eine, das passt überhaupt nicht, durch eine Heilsarmee-Schwester im Zuchthaus zum Glauben gekommen. So eine Heilsarmee-Tante da, ne? Muss ich mal vorstellen. Also übrigens, die Heilsarmee, das ist für mich, wenn unsere Kirche den Geist der Heilsarmee gehabt hätte, hätte es den Kommunismus nicht gegeben, das kann ich aber sagen. Ja. Die sind fromm und sozial, ja. Kümmern sich um die Ärmsten der Armen. Ich habe in Berlin Heilsarmee kennengelernt, ich war in der Berliner Stadtmission. Aber ich habe die höchste Hochachtung, ja. Wenn wir so gewesen wären in der Kirchengeschichte, wenn die Kirche so gewesen wäre wie die Heilsarmee, Kommunismus hätte es nie gegeben, jede Wette. Ja? Und sind ja die Arbeiter weggelaufen, weil wir uns nicht um sie gekümmert haben. Die haben sich drum gekümmert. Und durch so eine kommt der Kerl zum Glauben. Ich habe ihn kennengelernt. Wir waren dann öfter mal zusammen so auf irgendwelchen Touren am Kirchendach in Hannover oder Evangelistenkonferenz in Geisweid. Wir waren sogar im gleichen Zimmer einmal. Und das war also ein Evangelist, kann ich dir sagen. Fromme Worte kannte der gar nicht. Der kannte das gar nicht. Stand ihm gar nicht zu Gebote. So, ne? Der sagte das also immer auf Berlinerisch. Und das war also wirklich so schön und so toll. Und der hat immer gesagt, wenn er denn so bestimmte Evangelisten bei uns hörte, die Zelte gerappelt voll hatten, der hat dann immer gesagt, ja, die gehen immer dahin, wo schon die frommen Leute sind. Ja? Damit die Kollekten höher sind. Ne? Ich gehe in Harz, sagt er. In Harz sind die Leute nicht fromm, die sind da okkult behaftet, ja, und so. Und das war ein Evangelist, meine Zeit. Dann wollte man den so langsam domestizieren, dann sollte er erstmal eine theologische Ausbildung machen, Dann haben sie ihn da ins Hermannsburger Missionsseminar gestoppt, ist er abgehauen, ich konnte nicht, 14 Tage war weg, ne? Und wir waren alle entsetzt, ja, da kannst du mal sehen, nicht, doch nicht so dolle mit dem, doch, das war dolle mit dem, nur das hielt er nicht aus, nicht? Und er musste wieder auf die Reeperbahn und so. Der hat öfter in der Bildzeitung gestanden, und zwar oben auf dem ersten Blatt, der stand immer vom Bahnhof in Hamburg da, nicht? Und auf so einer Kiste, so ein bisschen breitere Kiste, und dann hat er auch das Evangelium ins Volk geschrien. Und dann dreht er sich immer so, hat immer ganz laut gerufen. So. Aber unwahrscheinlich toll, er hat nicht so, keine frommen Worte und so weiter. Bah. Und dann in der Bildzeitung saß er dann so. Ne? Und dann war Kirchentag, hat er auf dem Kirchentag gepredigt. Und dann gab es ja so ein Sonntagsblatt, so ein Kirchenblatt. Ne? Und dann ist so ein Fotograf gekommen und hat jetzt so, wenn er dann so redete, ne, so von unten, sein Maul. Ne? Und dann so drei Bilder von seinem Maul. Und dann hat sich die Kirche über ihn lustig gemacht. Das muss ich mir vorstellen. Ne? Da wäre ich wirklich fast am liebsten aus der Kirche ausgetreten. Machen Sie den zur Sau. Ja? Kirche! Das ist Kirche, ja. Meine Zeit. Ja, der Wolfgang Tück. Also wenn er so einen kriegen könnte, der soll dann über euch mal reden. Ne? Evangelisten müsst ihr holen, die wecken Evangelisten auf. Die wecken Evangelisten auf, die Gabe haben. Das ist für alle wichtig. Für alle wichtig. Nicht? Zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, auch so eine Frage. Wenn einer kommt, da muss man kein Evangelist sein, um zu wissen, wie das geht, und sagt, so einen Glauben, ihren Glauben möchte ich haben. Passiert ja mal. Ihren Glauben möchte ich haben. Wenn zu mir einer kommt, ich weiß, jetzt habe ich bei dir total verschissen, aber ich dachte einfach mal so. In der Regel glaubt er nach einer halben Stunde. Nach einer halben Stunde ist er durch. Ja, ist so. Kann man lernen. Könnt ihr eure Gemeinden lehren, wie man das macht? Könnt ihr mal kurz sagen? Oder nicht? Kann ich sagen? Ja, ich sage dann, weißt du, meinst du das wirklich? Meinst du wirklich, meinen Glauben möchtest du haben? Ja, meine ich. Wenn er das sagt, ja, meine ich wirklich. Und dann sage ich ihm, ja, ich frage so manchmal so Leute, was würdet ihr dann sagen? Die sagen, ja, also dann musst du nämlich, schon falsch, nicht? Der muss überhaupt nicht, der kann nicht. Nee, ich sage, dann weißt du, wenn du das wirklich möchtest, weißt du was, daran sehe ich etwas, wie der ewige Gott schon massiv an dir gearbeitet hat. Was? An mir? Ja, du hast das nur nicht gemerkt. Der hat längst an dir gearbeitet. Ja, wie kannst du das sagen? Ja, ich sage, in meiner Bibel steht, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist für ihn dummes Zeug. Moria steht da. Kannst du übersetzen mit dummes Zeug, ja? Es ist für ihn dummes Zeug. Du hast mir eben gesagt, das ist nicht für dich dummes Zeug. Das kannst du gar nicht von dir aus sagen, dass du das gerne möchtest. Das ist der Heilige Geist, der dir diesen Wunsch ins Herz gelegt hat. Meinst du wirklich? Ja, ich meine wirklich. Du ahnst nicht, wie nah du dran bist. Du ahnst nicht, wie nah er dich rangebracht hat. Wenn das dein Wunsch ist, der natürliche Mensch vernimmt nichts. Es ist ihm ein dummes Zeug. Wenn es für dich kein dummes Zeug ist, bist du ganz nah dran. Ja, wie denn? Was denn? Was soll ich denn tun? Ja, dann sag mal einmal Danke. Danke, dass es für dich kein dummes Zeug mehr ist, kann ich mir mal sagen. Ja? Du musst sie, ich hätte fast gesagt, dahin bringen, dass sie einmal so kurz nach oben denken und Danke sagen. Das ist schon der erste Schritt. Ja? So. Und dann kannst du das Gespräch weiterführen und dann kannst du ihm das sagen. Dann kannst du ihm sagen, und jetzt rede ich gar nicht von Sündenerkenntnis oder sowas, sondern ich sage ihm dann, der ist für dich gestorben, für den ganzen Mist deines Lebens. Und den kannst du empfangen. Ja? Und wenn du denkst, das ist dummes Zeug, ich habe das auch mal gedacht. Und dann habe ich ihn empfangen. Und seitdem weiß ich, das ist kein dummes Zeug. Das weiß ich immer erst, wenn es getan hast, dann weiß er das. Ne? So. Meistens habe ich es erlebt nach einer halben Stunde, ging der fröhlich an die Straße und war ein Gotteskind geworden. Ne? Ja, versuch das mal. Da muss man gar nicht Evangelist sein, denke ich. Ja, das kann jeder. Ja, beruft euch auf das Wort. Nicht? 1. Korintherbrief, der natürliche Mensch vernimmt nichts von Geiste Gottes. Nicht? Ohne Geist geht das gar nicht, dass er das möchte. Also, das ist für alle wichtig. Die Gemeindeglieder mit der evangelistischen Gabe aber hören besonders hin. Sie werden vielleicht von jetzt an ihr Charisma entfalten. Gabe weckt Gabe. Die nächste Einheit bestreitet ein theologischer Lehrer. Lehren, wie macht man das? Was ist Ihnen dabei wichtig? Wie begegnen Sie Vorurteilen gegenüber dem Glauben? Das soll er euch mal erklären. Nicht? Das ist, da kannst du eigentlich drei Gottesdienste drauf verwenden. Das kleine Büchlein da, auf das ich hingewiesen hatte, wie ein Spatz im Käfig, ja, da sind die gängigen Vorurteile drin. Also, ich möchte euch wirklich nicht überreden und ich verdiene auch so gut wie nichts daran. Aber das solltet ihr kaufen, ja. Da sind diese Vorurteile drin. Und jemand hat mir gesagt, also entwaffnend, wie Sie das schreiben, wie Sie über diese Vorurteile schreiben, ja. Und das werdet ihr erleben, dass diese Vorurteile, die da drin sind, die wiederholen sich immer wieder, ja. Es gibt keine 500 Vorurteile. Es gibt so 10 bis 12, die sind alle drin. Wenn du auch deine Gemeinde lehrst, was meinst du, wie gefestigt die sind Vorurteilen gegenüber, ja? So. Also ein Satz ist da drin. Wenn Gott ist, dann ist das Wichtigste und Aufregendste der ganzen Welt. Ja, auch wieder ein Vorurteil. Ich sage, nein, da musst du nur nachdenken. Stell dir mal vor, du glaubst ja nicht an Gott, du stirbst und jetzt gibt ihn doch. Das ist kein Vorurteil. Wenn Gott ist, dann ist das Wahnsinnigste und Aufregendste und Sensationellste überhaupt. Ja? Aber wenn du ein Vorurteil hast, dann verfehlst du ihn. Ja? So. Also da könnte man so mal nachdenken. Also, das alles kann dann sozusagen ein Evangelist dann da sagen. Und dann der Lehrer. Ach, jetzt der Lehrer. Wie begegnen Sie Vorurteilen gegenüber dem Glauben? Wie reden Sie mit Studenten über den biblischen Schöpfungsbericht? Wie kann Gott das Elend unschuldiger Menschen zulassen? Ein andermal wird ein prophetisch Begabter eingeladen. Dieser ist kein Wahrsager, sondern jemand, der die Nöte seiner Kirche früher sieht als andere. Er deckt auf, zeigt, was in Zukunft sein wird, wenn alles bleibt, wie es ist. Zugleich macht er sich Gedanken darüber, welche Schritte gesetzt werden müssen. Folgendes wird er unter anderem ansprechen. Die Krise des Christusglaubens inmitten der Kirche, inmitten der Christenheit. Verlust des Horizonts der Ewigkeit. Nicht, das waren die Dinge, die ich in meiner Doktorarbeit auch habe. Abwertung des persönlichen Heils, Vernachlässigung des Sendungsauftrags. Das sind alles Thema eines Propheten. Die Pfarrerzentrierung, die unsere Gemeinden lähmt. Kirchliche Selbsterhaltung als kirchliche Selbstzerstörung und so weiter. Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik wird alle herausfordern. Zugleich werden vorhandene prophetische Gaben erweckt. Lernprozesse werden angestoßen, wirken weiter, Gaben werden wach. Gemeinde tritt aus der Grauzone geistlicher Unmündigkeit heraus. Ihr merkt natürlich, das ist so in meinem Zusammenhang mehr. Wird zu einer Mannschaft von mündigen Gliedern. Protesten aus Theologenkreisen, dies würde Dilettantismus erzeugen, begegne ich mit Manfred Seitz, der stellvertretend für andere Gaben zur Seelsorge der Gemeinde schreibt. Das lese ich jetzt nicht, er hat mal so einen ganzen Absatz geschrieben und hat gesagt, also doch ein paar Sätze. Unsere Kirche befindet sich in einer merkwürdigen Situation. In den Jahren nach dem Krieg entwickelte sich eine Theologie des Laientums, die zum Teil mit großen Worten sagte, der Laie sei der Missionar des 20. Jahrhunderts. Jedoch nun geht er uns schon wieder verloren dadurch, dass die Seelsorge zum Beispiel zu einer Sache der eigens dazu Ausgebildeten geworden ist. Die Gemeindeglieder ohne Ausbildung werden unsicher, ob ihnen die Seelsorge überhaupt anvertraut ist. Seelsorge bleibt jedoch Aufgabe der gesamten Gemeinde in allen ihren Gliedern. Nicht? Das ist bei uns so eine Seelsorgebewegung. Die gehen dann alle nochmal hin und studieren 2 Jahre Seelsorge und an dieser Stelle bin ich sehr angegriffen worden. Nicht? Ja, die produzieren Dilettantisten. Und ich habe ihm gesagt, nee, Seelsorge passiert immer. Auf niedrigster Ebene. Und dass sie ein bisschen mehr darüber erfahren, darum geht es dann hier. Auch in meinem Jüngerschaftskurs. Ja? Aber es kann da ja jemand Seelsorge als sein Lebensthema entdecken. Also, nun ist abzusehen, dass sich der Pool der Begabten, die man einladen könnte, irgendwann erschöpft. Das bedeutet nicht, dass man zur sonntäglichen Monotonie zurückkehren muss. Missionarische Gemeinden haben Kontakte mit Missionaren und Missionarinnen in Übersee und im eigenen Land. Diese in den Gottesdienst einzuladen und von ihren Diensten berichten zu lassen, dient den Eingeladenen und der Gemeinde gleicherweise. Lernlust am Sonntagmorgen. Nicht? Das war gern nochmal so ein Impuls für euch, dass ihr vielleicht darüber mal nachdenkt. Ihr müsst es der Gemeinde spannend machen. Dann kommt wieder eine Zeit der Ruhe. Gute, sachliche Predigt, die man in 20 Stunden vorbereitet hat. Ich habe immer 20 Stunden gebraucht. So, ne? Die habe ich auch genommen. Also ein ganz kleiner Hinweis. Ich will es mal so sagen. Es gibt Leute, die können viel besser predigen. Die haben eine rechte Predigtgabe. Die können viel besser predigen als ich. Und dann hat sich ergeben, dass die plötzlich schlechter predigen als ich. Die machen ihre Predigt am Samstagnachmittag. Ich hatte einen Kollegen, Dr. T. Oll, der war so klug, meine Zeit. Treffe ich am Samstagnachmittag und reden wir so ein bisschen und sagen, ja, ich muss jetzt mal rein, muss mal gucken, was ich da morgen für einen Predigtext habe. Samstagnachmittag. So. Ja, und da hat er sich gewundert und ich habe mindestens 20 Stunden gebraucht. Ja, auch gleich noch, wie ich das gemacht habe. Ja. Und da hat er sich gewundert, dass dann plötzlich bei ihm, jetzt hatten die einen Vergleich. Ne? Er war sonst immer der bessere Prediger von allen. Da waren immer 3 auf der Kanzel. Da. 3 Leute hatten wir da. So, und dann plötzlich wurde bei ihm die Kirche immer leerer und bei mir immer voller. Ich hatte nachher die Kirche wirklich voll, Riesenkirche. Und da dachte ich in meiner bodenlosen Naivität, das ist lebendige Gemeinde. Ne, nee, das war nur interessiertes Predigtpublikum. Ne? Heute wusste ich, lebendige Gemeinde, das ist kein Einzelchristentum, was ich euch schon sagte. Das sind diese kleinen Teams, ja. Das ist was ganz anderes, ja. Aber, ihr lieben Freikirchler, ich habe dann später, ich war schon längere Zeit weg da war ich mal wieder in der Gegend, in Krelingen da habe ich dann mal so geredet. Und dann kommt einer der freikirchlichen Brüder auf mich zu, aus Uelzen. Weißt du, was der sagt? Gerd, jetzt bist du böse auf mich. Er hat zu mir gesagt, weißt du, Klaus, du weißt ja, du hast uns alle in die Krise gebracht. Was? Ja, sind die alle zu dir gegangen. Die haben gesagt, in der Kirche ist das viel zentraler als in der Freikirche. Sind alle zu dir gelaufen. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass das alles zum Teil Freikirchler waren. Das ist mir völlig entgangen. Und der hat mir gesagt, ich hätte die nur alle in die Krise gebracht. Also wenn ich da bei euch in die Landeskirche komme, bringe ich dich in die Krise, Gerd. Ne? Könnte sein, ne? den nicht, den Gerd glaube ich nicht. Also, das war mir wirklich eine Offenbarung. Und hat mir nochmal gezeigt, ich habe mich völlig getäuscht. Optical Illusion war das, optische Täuschung. Kirche war voll und es war doch nicht lebendige Gemeinde. Ja? Es war ein Predigtpublikum, ein interessiertes Predigtpublikum, das war das. Weil Klaus Eickhoff schlechter predigte als schlechter begabt war als sein Kollege. Nur der Kollege, der fing Samstagnachmittags an und ich fing am Sonntag erst an, aber am Sonntag vorher. Wenn ich meine Predigt gehalten hatte, ging ich rein in mein Zimmer, Studierzimmer oder so, und habe sofort den Text der nächsten Predigt mir angeschaut. Sofort. Da hatte ich das Glück, wir waren zu dritt, das war so gestaffelt, dass man alle 3 Wochen predigtfrei war. Das war für mich fast also eine Rettung, ja, dass ich einmal 14 Tage hatte. So, da habe ich sofort den Text mir angeschaut, den ich da habe, und so tief, lange angeschaut. Aha, so. Am Montag hatte ich dann Jugendkreis. Was habe ich genommen? Natürlich den Predigttext, ja. Am Dienstagvormittags sollte ich Besuch machen bei Frau Schulze, die war 80 geworden. Bin ich hin und habe gesagt, Frau Schulze und die ganze Verwandtschaft war da, ich lese Ihnen jetzt ein schönes Gotteswort und das ist mein nächster Predigttext. Und jetzt können Sie mal sehen, wie weit ich schon bin und dann müsst ihr alle am Sonntag kommen, was draus geworden ist. Und dann habe ich ihn da wieder, nicht? Nachmittags hatte ich einen Seniorenkreis. Und dann haben wir erstmal Kaffee und Kuchen und so und ein paar schöne Dinge. Und dann habe ich gesagt, jetzt halte ich euch eine Andacht und das ist mein Predigttext nächste Woche. Da müsst ihr kommen dann, nicht? Und jetzt könnt ihr schon mal, egal was es war, ich habe bei jedem Anlass immer nur meinen Predigttext genommen. So, ich bin damit schwanger gegangen. Ich bin so einfältig, ich kann in 5 Tagen nicht 10 verschiedene Texte bedenken. Das geht bei mir nicht. Also ich habe immer nur den Predigttext, immer nur den Predigttext. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin in den Wald gefahren, weil es gab da noch keine Handys und so, dass mich kein Telefon erreichte. Und habe immer im Wald meine Predigt gemacht. Dass mich nicht ich habe gemerkt, wenn mich einer anruft, das sind nicht nur die 3 Minuten, dann bin ich 10 Minuten raus aus dem Denken und so weiter. Und dann hatte ich meistens meine Predigt am Freitagabend fertig. Wirklich wahr. Und dann, im Johannem haben wir gelernt, wie sollen die memorieren. Ja, da bin ich auch wieder nicht begabt, habe ich nie gekonnt, aber ich habe die immer wieder gelesen, immer wieder laut gelesen. Meine Frau sagt, mach die Tür zu. Nicht immer wieder laut gelesen. Ja, immer wieder laut gelesen. Und dann unterstrichen, das muss betont werden und so weiter. Und dann bin ich in die Kirche gegangen, die war bei uns ja immer geschlossen. Und dann habe ich mich auf die Kanzel gestellt und mir vorgestellt, wie sie da sitzen. Und dann wieder gepredigt schon. Und während ich predige, fällt mir ein, ach meine Zeit, ich soll doch Kartoffeln kaufen. Bei mir sofort ein Stift genommen, nicht Kartoffel rangeschrieben, sondern Ausrufungszeichen. Hier ist ein Punkt, der ist langweilig. Sonst wäre dir nicht der Faden verloren gegangen. Ja, ist doch wahr. Ja? Wenn ich bei meiner eigenen Predigt sozusagen abschweife, dann stimmt da was nicht. Und dann habe ich das auch rausgefunden. Der Satz war viel zu lang. 3 kurze Sätze draus machen, ja. Lest mal das Buch von Billy Graham, Frieden mit Gott. Dann wissen wir, wie kurz Sätze sein müssen, nicht? So, habe ich, und dann, anders formulieren, anderes Wort und so weiter. So habe ich dran gearbeitet. So, und dann bin ich mit schlotternden Knien dann am Sonntag auf die Kanzel. Ja. Da habe ich dann gehört, nach dem 3., 4., 5. Mal, dass die Freunde meines Kollegen zu meinem Kollegen gesagt haben, Mensch, sowas haben wir noch nie gehört. Und da hat er zu denen gesagt, wartet ab. Im halben Jahr hat er seinen Pulver verschossen. Mein Kollege war kein Prophet. Weil ich ja immer mich so reingekniet habe und so weiter. Also ich habe so 20 Stunden, kann ich immer so sagen, ja. Aber ihr ahnt nicht, was das bringt. Vielleicht ahnt ihr das. Was das bringt. Ja, und diese Erfahrung, ich hatte nachher ein Predigtpublikum, das ist mir später deutlich geworden. Es fehlte der ganze Unterbau der Nachfolge. Es fehlte alles, es war richtig optische Täuschung. Und dann habe ich angefangen, mich mit Gemeindeaufbau zu befassen. Daraus ist später ein Buch entstanden, Gemeinde entwickeln für die Volkskirche der Zukunft. Den Titel würde ich heute überhaupt nicht mehr so nehmen, Aber den Inhalt will ich wirklich noch so nehmen. Es gibt auch nur noch Antiquaris, damals den Pfannenhoek und Ruprecht. Und ich habe mich über die Gemeinde dann sozusagen mit der Gemeinde beschäftigt, eben ganz stark auch als Evangelist. Ganz stark auch als Evangelist. Ja, also, ihr Lieben, wer hat jetzt was zu fragen?
Eben, bevor schon, wir sammeln mal alle Fragen. Wir sammeln kurz all eure Fragen, dann sieht man aus.
Wenn die einer anschreibt, wäre toll, ja.
Dass wir ein Maximum an Fragen beantworten.
Einfach eine Verständnisfrage. Du hast uns gestern Abend einen Auftrag gegeben.
Ja, ach ja, oh Mensch. Ja, das, da möchte ich wenigstens zwei, drei hören. Und dann hoffe ich, dass ich was dazu sagen kann. Im Guten oder im Bösen. Mensch, das ist mir jetzt völlig aus dem Auge geglitten. Oh, ist das furchtbar. Da merkt ihr schon, was mit mir los ist.
Der dürfte hier kurz die Fragen sammeln. Also, das ist Thomas.
Kann es sein, dass man so viel Zeit für die Vorbereitung braucht, wenn man selber zu wenig lebt? Also, nicht auf dich persönlich bezogen. Ich frage mich manchmal, ob wir so viel vorbereiten müssen, weil wir zu wenig in der Nachfolge leben.
Na. Also ich bin schwer im Geist, schwer beweglich, schwerfällig. Ich habe für mich gemerkt, ich brauche das. Ja? Ich brauche das. Was ich euch hier so vortrage, das ist mir so in jetzt einem 80-jährigen Leben, das heißt also nicht 80, aber so doch in einem langen Leben dann langsam geworden, zugewachsen. Aber ich habe das gebraucht. Ja? Es war existenziell wichtig für mich. Im Johanneum habe ich gelernt, das muss ich schon sagen, unser Homiletiklehrer, der hat das gesagt, das ist mit das Wichtigste überhaupt, Gemeindeaufbau durch die Predigt und nehmt euch viel, viel Zeit. Und weil ich ja immer so gläubig war, habe ich es schon erzählt, dann habe ich das geglaubt und auch gemerkt, dass ich das brauche. Ja, Ich habe gebrütet. Das Brüten ist ja eine Weise des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes brütet über dem Wasser, steht da. Und ich habe wirklich gebrütet. Und manchmal habe ich gespürt, da ist was drin, aber ich kam immer noch nicht ran und so, ja. Aber und dann, wenn man dann durch war, das ist es, ja, war dann auch ein Glücksgefühl. Es war also immer so ein Ringen, ja, wirklich ein Ringen. Und das hat Gott auch irgendwie beglaubigt. Und also bei uns sagt man, was man so aus dem Ärmel schüttelt, das ist dann ärmlich. Ja, und das wollte ich eigentlich nicht. Also jeder hat da seine Weise sicher. Vielleicht ist das dir gar nicht vorstellbar. Bei mir ging das nicht anders. Es war so langsam. Ich habe ja auch erst kürzere Zeiten gehabt. Und dann hatte ich immer das Gefühl, hätte ich noch einen Tag mehr. Jetzt war schon Sonntag. Hätte ich noch einen Tag mehr. Das Gefühl, ich hätte noch einen Tag gebraucht. Und irgendwann kam ich auf den klugen Gedanken, fang doch einen Tag früher an. Ne? So. Ja, da hatte ich mehr Zeit. So war das. Ne?
Danke. Ja. Weitere Fragen?
Mich würde interessieren, wie dieser fünffältige Dienst, vielleicht ist er auch sechs- oder siebenfältig.
Also fünffältig, das darf man nie gesetzlich nehmen. Wir wissen ja, es gibt andere Charismenlisten, ja. Da sind andere drin. Ja? Die Evangelikalen machen das sofort gesetzlich. Ich sage immer vielfältiger Dienst. Ja?
Also wie dieser vielfältige Dienst in einer Kirche ganz konkret umgesetzt werden kann. Du hast viel erzählt, Propheten einladen, Evangelisten einladen. Ich denke sehr oft, fehlt auch das Wissen, wo sind denn diese Propheten?
Ja.
Und das ist für mich noch wie zu wenig konkret. Oder ich habe das Gefühl, es sind sehr viele Steine im Weg, um noch zu diesem Punkt zu kommen.
Ja.
Aber was ist genau die Frage?
Wie kann ich Steine aus dem Weg räumen, diesen vielfältigen Dienst
für uns? Ja. Also ich würde euch jedem sagen, wenn ihr also für einen guten Leiter, ihr seid Gemeindeleiter, Nach meinem Verständnis gehört zu einem guten Gemeindeleiter das, was ich eben kurz angedeutet habe, was der Trainer macht. Der schaut sich die Spieler genau an. Was kann der? Ja? Der kann, ist ein toller Abwehrspieler, aber Mensch, der kann ja auch Stürmer sein. Ja? Also, ich will euch mal ein paar Punkte nennen. Wenn ihr einen, will ich grundsätzlich sagen, bläut euch einmal ein. Wenn du ein Gemeindeglied siehst, muss in dir ein Fragen entstehen. Ein kleiner Fragenkatalog. Erstens, ist er wiedergeboren? Ist er wiedergeboren? Zweitens, hat er schon sein Charisma entdeckt? Drittens, hat er schon seinen Platz eingenommen, der seinem Charisma entspricht? Drittens, fühlt er sich ganz wohl innerlich beheimatet in unserer Gemeinde? Ja? Also das wären so die Fragen, und die wir bei jedem Einzelnen innerlich haben müssten. Ja? Und dann können wir das auch mal fragen. Was denkst du, was deine Gabe ist? Wo hast du besondere Lust zu finden? Ja? Wir sind noch im Johannäum so erzogen worden, dass jede Lust vorsichtig vor sich was Böses sein kann. Ja? Auch für den Heiligen Gottes. Als ich gefragt wurde von Klaus Vollmer, diesem Evangelisten, ich war kleiner Stadtmissionar in der Berliner Stadtmission, kleine Gemeinde, so 80 Leute mit Kindern und so. Ja, und jetzt kommt der Klaus Vollmer, bekannter Evangelist, und fragt mich, ob ich nicht Evangelist in der Hannoverschen Landeskirche sein wollte. Und da ergreift mich so eine Lust, und da habe ich sofort um Vergebung gebeten. So haben sie mich erzogen. Und das war ein Johannäum, das ist Liebe und Ehre, aber die waren da noch so. Also ist ja nur der Ehrgeiz vor vielen, der Eitelkeit vor vielen Leuten und so weiter. Ja. Und ich habe mich gequält, ob ich das darf. Später habe ich Thurneisen gelesen. Schweizer. Thurneisen war Student. Und stand auch so zwischen der Wahl, soll ich das werden oder das werden? Er wusste nicht. Er wollte eigentlich Musiker werden, aber irgendwie kriegt er plötzlich die große Lust zur Theologie, aber das sollte er vielleicht und so. Und dann fährt er zum bekannten Theologen Luhmann. Setzt sich in die Bahn oder was und fährt dahin. Und fragt den. Und der Blumhardt sagt, mit dem Johannäum hat der Blumhardt nicht gelebt, der sagt zu ihm, dort, wo sie die größte Lust verspüren, da drin ist Gott. 150 Jahre vor dem Johannäum. Und dann hatten sie alle wieder vergessen. Ja? Und ich hatte Skrupel. Ich habe dann die Kündigung geschrieben, als ich dann meinte, es wäre doch ein Ruf, die Kündigung geschrieben für die Stadtmission, bin mit meiner Frau abends spät zum Briefkasten und hat den Brief da reingehalten und hatte keine Gewissheit. Soll man jetzt loslassen oder nicht? Wirklich, ja. So verunsichert. Dann habe ich ihn doch losgelassen. Und ich hörte das Rasseln noch unten. Auf einmal wusste ich, das war's. Das war wie ein Befreiungsschlag. So. Also, rausfinden, die Leute ansprechen, was ist deine Gabe? Ja? Also, wo fühlst du Lust? Antwortet, das ist das ein bisschen eine Antwort.
Ja, gestern hast du erwähnt, dass man bei der Evangelisation nicht so zur Entscheidung aufrufen soll. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, das habe ich nicht richtig verstanden. Ich mache das Aufrufen nur anders. Erstmal denke ich, das Wort Entscheidung so nicht, sondern ich sage, also ich versuche ihn wirklich Jesus vor die Augen zu malen und ins Herz zu schreiben. Sage das auch oft. Das möchte ich ihn so gerne ins Herz schreiben. Sage ich. Das möchte ich so gerne. Ja. Und dann sage ich, und jetzt bitte ich Sie mal still zu werden. Horchen Sie mal in sich hinein. Ich stelle jetzt eine Frage. Möchte ich, nachdem ich das so gehört habe, mit diesem Jesus
Leben, Sterben und Auferstehen. Möchte ich das? Nun hören die mal in sich hinein. Und wenn sie da ein Ja hören, ja, dann sagen sie ihm das doch auch. Er hat sich von Ewigkeit her für sie entschieden. Aber er nimmt sie so ernst, er überrennt sie nicht. Er will, dass sie sich, und er kann ja auch was über sie zeigen sein, dann er will auch, dass sie sich jetzt für ihn entscheiden. Ja? Er hat ein Ja zu ihnen gesagt und dann sagen, wenn sie das Ja in sich hören, ich will sie ja nicht überrennen, nein, nicht, ja, aber wenn sie das Ja in sich hören, dann sagen sie es doch auch laut, dass ihre Ohren ihr eigenes Ja hören und ihre Ohren sind wieder mit ihrer Seele verbunden. Und dann war, passiert da was mit ihnen, wenn sie das sagen. Und dann gehören sie nämlich ihm. So mache ich das, ne? Und wenn sie so doch so jetzt im Moment nicht so ganz, dann sage ich, mach gleich so einen kleinen Nachverdammel. Da passiert überhaupt nichts Komisches. Aber die, die spüren, ja, das möchten sie gerne. Dann machen wir die Nachverdammel. Bei uns in der Landeskirche, die Leute nach vorne zu rufen, ist immer der Spiel. Ich habe es mal gemacht. Mal einmal im Rahmen einer Freikirche. Das war herrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. War ganz herrlich. Ich mache es aber dann immer so, dann habe ich ein Übergabegebet vorbereitet. Ja, ich habe ein Gebet vorbereitet. Und das habe ich betend vorbereitet, ja. Und dieses, wenn Sie dieses Gebet sprechen, das wäre ein Gebet, in dem Sie das Ja so hineinnehmen und dass Sie das dann zu ihm sagen. So. Und dann, ich habe das vorbereitet, ich lese Ihnen das jetzt mal vor. Und hören Sie genau hin, und wenn Sie denken, ja, das könnte ich sagen, dann sagen wir es zusammen. Ja? Also ich lese Ihnen erstmal vor. Dann lese ich das vor, dann schauen Sie, wie so Leute, die so schon wieder sagen, dass ich jetzt erst das vorgelesen habe, wie ich nochmal sage. So, und dann sage ich, die jetzt unter uns, die das gerne beten wollen, die dürfen das jetzt nicht mehr beten. Und dann gilt es auch. Ja? Wer es laut beten möchte oder leider ist es jetzt eure Sache. Und dann bete ich das. Ja, und so sind viele zum Glauben gekommen, ohne dass sie nun zum Altar gerufen wurden oder so. Ja? Denn ich habe einmal so eine schreckliche Erfahrung gemacht. Das war eine Allianz-Evangelisation, haben sie mich so richtig gezogen. Nein, nun, die nach vorne rufen. Und ich habe mich dann gebeugt und so. Und da vermisst keiner gekommen. Und daher kamen welche und dann, ich wäre ja gerne gekommen, aber ich habe mich nicht getraut. Das war eine solche Quälerei, und da habe ich gesagt, nein, ich gehe danach, wie ich es vermag. Ja? Wenn ich spüre, dass ich es jetzt drin, will ich es auch tun. Ich bin ja kein Prinzipienreiter, aber grundsätzlich würde ich sagen, versuche ich das mal ein bisschen vorsichtig zu machen. Ja? Mach immer deutlich, ich will euch nicht überreden. Ja? Es gibt Evangelisten, die sind stabil und die reden so. Und dann bin, und wenn ich dann bekehrt, das sind meistens die Labile. Der Stabile überrennt den Labile. Und das möchte ich, dass das passiert. Ja? So. Die meisten formulieren das auch, dass ich so ernst nehme und sage, überleg jetzt nochmal, ihr habt das Gebet gehört, wäre das das, was du sagen könntest und so weiter. Und ich habe auch das beste Gefühl dabei. Also so. Das Wort Entscheidung sage ich also ganz selten. Manchmal schon. Ich habe nur, ich sage nur, hören Sie sich hinein, ob Sie ein Ja dazu hören. Dann ist das jetzt schon gewirkt durch das, was Sie hören. Ja? Also das Evangelium ist so mein Satz, mich ärgert so ein bisschen, etwas enge Evangelikale, das Evangelium. Ruf dich zur Entscheidung, das Evangelium wirkt Entscheidung. Und das setzt uns jetzt aber auch sozusagen in die Pflicht, so zu verkündigen, dass es das wirft. Und gewirkt wird es nur durch Liebe, Liebe und Barmherzigkeit, durch ein Locken. Nicht durch ein Drücken, durch ein Locken. Nein, Locken, sozusagen. Ja. Das jede Sache. Also, Jerusalem, Jerusalem, wie so ein Flug gewesen. Und der
der benutzt das Bild, ich meine, eine Pluppe, die so lockt. Und von ihrer Minister hat auch so was Pluppen mit der lockt. Ja. Martin, Bruder.
Wie denkst du über Gabenseminare, damit Leute ihre Gabe entdecken?
Ja, könnte gut sein. Also, das könnte gut sein. Also man würde das eine tun, das andere nie lassen, würde ich sagen. Es gab ja auch mal so einen Gabentest. Das war alles ein bisschen noch ein bisschen trocken, theoretisch. Aber auch da hat vielleicht auch so ein Mann keiner seine Gabe gefunden. Aber am besten ist es, wenn die Gemeinde sendungsmäßig unterwegs ist, die Gaben sind für die Sendung gegeben. Ja? Und so. Die Seelsorgegabe ist für die Sendung, die prophetische Gabe, die Lehrgabe, alles für die Sendung. Alles für die Sendung nach Folge. Das ist das Ding.
Das ist ein schönes Schlusswort. Also ich noch jetzt weiß ich, hast du Thomas vor, ja. Thomas Grafi steht noch im Raum.
Thomas? Hast du eine Frage?
Du hast uns einen Auftrag
verloren. Ach so, meine Zeit, genau.
Ganz kurz.
Ja, das können wir jetzt nicht mehr machen. Eigentlich wollte ich ein paar von euch hören, wie sie das angegangen sind. Wenn das jemand gemacht hat, was ich hoffe, den möchte ich jetzt bitten, einen, so pass pro toto, kurz zu sagen, wie er das angehen würde. Wer wäre bereit, das zu tun? Dann sage ich ganz schnell, warum ich das gemacht habe. Hat jemand eine kleine Andacht so angedacht? Gebetsmüde ist die Gemeinde, du willst sie zu Beterin machen. Oder keine Liebe zu den Verlorenen oder schlechtes Reden in der Gemeinde. Hätte da jemand einen kurz mal skizziert, war meine Aufgabe so ein bisschen, nicht? Hab selber vergessen, da merkt er mit mir.
Ganz kurz.
Ganz kurz. Das war sowieso gedacht, ja.
Also ganz kurz nur.
Ja.
Punkte. Gebetsmühlen vermeiden. Gottes Wort durchbeten. Also ich gehe gerne auf die Knie, in einen Schal und bete ihn dann durch.
Mhm.
Liebe zu verloren, gewinnen. Ich habe ein Erlebnis gehabt auf der Post, als ich noch im Beruf war vor Jahren. Und da habe ich immer die Leute am Schalter gehabt und mich gefragt, aber Herr, wie kann ich mit diesem umgehen? Da war Antipathie, Sympathie und so weiter. Dann ging ich per Weg, als ich nach Hause ging, dann sagte mir Jesus innerlich, schau diese Menschen an, wie ich sie sehe. Das hat meine ganze Vision verändert. Und dann wieder aufdrehen. Ganz einfach, hör auf damit und achte den Hörer, den anderen Hörer auf dich selbst.
Hm. Gut. Also das wäre ein Ansatz für eine Andacht, hör auf damit. Ich wollte das so ein bisschen provozieren, dass ihr das alle falsch macht. Und ich weiß es ja nicht, ob ich es falsch gemacht habe. Jetzt, meistens machen wir das so. Wir gehen direkt an die Sache ran. Liebe Gemeinde, da muss ich was ändern. Ich spüre, wir haben keinen Gebetsgeist, da muss ich was ändern. Oder liebe Gemeinde, ich spüre, hier ist keine Liebe unter den Verlorenen. Und dann halten wir eine Predigt über die Liebe zu den Verlorenen oder schlechtes Reden in der Gemeinde. Normalerweise machen wir das dann immer so. Hier ist die Gemeinde. Als Gemeindeglieder, als Köpfe. Hier bist du. Das bist du. Ne? So. Und du sprichst zur Gemeinde. So nicht. Tja, das ist die Konfrontation. Ich will euch sagen, wenn das so eure Weise ist, das müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes umlernen. Wenn die Gemeinde gebetsmüde ist, dann halte ich ein paar Predigten über das Gebet Jesu.
über den betenden Jesus. Ja? Wie der immer wieder, auch manchmal Nächte durch, immer wieder den Vater aufsucht, wie er Sehnsucht hat nach dem Vater. Das ist seine, er kommt vom Vater, er hat Sehnsucht nach dem Vater. Ja? Also ich würde also der Gemeinde nicht sagen, so nicht, sondern würde sagen, ich würde immer über Jesus, der Umweg über Jesus ist der kürzeste Weg, das gilt in allen Dingen. Der Umweg über Jesus ist der kürzeste Weg, eine Gemeinde zu verändern. Ja? Ich würde ihn also ich habe mal erlebt, mein jüngster Sohn war in Berlin, der war vier Jahre alt und ich war in Hannover und wir waren so getrennt, so über eine Woche oder 14 Tage. Und dann hatte ich ihn am Telefon und dann erzählte er mir, Vater, was heute alles war und so. Und wir hatten damals nicht so viel Geld und das Telefon hatte so eine Uhr, die tickte immer so, jede Einheit 20 Pfennig und so. Und ich war ein sparsamer Mensch. Und so, und dann erzählt der Vater und dann war auch noch, und sagt, ja, Jörg, schön, ja, aber nun müssen wir auch zum Ende kommen, nicht, Jörg? Ja, Vater, ja, aber, weißt du, und dann noch, und dann immer wieder. Und dann sagt er, Vater, ich weiß gar nicht, was das ist, ich möchte immer mit dir reden. Das würde ich der Gemeinde erzählen, das war Jesus, ich möchte immer mit dir reden. Was nicht drin ist in der Gemeinde, das könnt ihr nicht rausholen, auch nicht durch Appelle. Aber legt ihnen den betenden Jesus hin, zeigt ihm das. Ja, also das immer diese Sehnsucht zum Vater und so weiter, das ist der Umweg. Und ihr werdet merken, plötzlich, weil wenn Jesus in ihren Herzen ist, dann ist natürlich die Voraussetzung, dann auf einmal bekommen sie Sehnsucht zu beten. Das ist so. Oder, der andere Punkt war, es ist Streit in der Gemeinde. Immer wieder so achterreden. Würde ich auch nicht sagen, so nicht. Dann würde ich Ihnen ein paar Vorträge halten. Wie mag das in der Ewigkeit sein? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die kommunizieren ja miteinander. Da ist ja Beziehung. Das ist ja ein Beziehungsgeschehen. Und wisst ihr was? Soll ich dir was sagen? Was mir nochmal dein Vornamen?
Frank.
Würde ich dann vielleicht sagen, oder dann würde ich sagen, Frank, weißt du was? Die drei unterhalten sich manchmal über dich. Von bin ich 100% überzeugt. Und soll ich dir was sagen? Kein böses Wort. Nein. Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Nur Gutes. Und Frank, wenn du abweichst vom Weg, dann sagst du nicht, nicht irgendwas Böses über dich, sondern sagst, was können wir tun, dass wir wiederkommen und so weiter. Nie ein böses Wort, liebe Gemeinde. Die reden da über uns. Nicht also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die reden über uns. Nie ein böses Wort. Ist das nicht wunderbar? Deswegen kann man sich so bergen in den Armen, in die Arme des dreieinigen Gottes. Das ist so schön. Die Schönheit des dreieinigen Gottes, wenn die über uns reden. Nie ein böses Wort. Das verwandt. Das ist das Evangelium, dass die Menschen verwandeln. Was nicht drin ist, könnt ihr nicht rausholen. Das müsst ihr erstmal reinlegen. Und dann das auch mit der Sendung. Nicht? Darauf bin ich halt gekommen. Ich hatte euch ja gesagt, ein paar Dinge habe ich richtig gemacht. Völlig farbenblind, habe das überhaupt nicht gewusst. Ich hatte in der Berliner Stadtmission eine kleine Stadtmissionsgemeinde und die war wirklich liebenswert. Nur was Mission ist, das hatten wir vergessen. So, nun war ich jung, wir hatten auch keine Jugendlichen, so junge, kleine Kreis in der Gemeinde, keine Jugend, und ich spürte, ich hatte einen Sonderrat für jungen Leuten. Und Kinder, ich wollte gerne Kinder zu Jesus führen, keine Kinder, kein Kindergottesdienst und so. Und da habe ich gedacht, ich mache eine Kinderwoche, hatte mal gehört, es gibt so eine Kinderwochenarbeit und sowas. Und die Kinderevangelisation, ich meine, die Kinderevangelisation, ich wusste ja gar nicht, wie das geht. Ich wusste ja nicht, dass ich immer mit Verwusstiger da noch lange nicht. So, und dann habe ich gehört, es gibt eine Kinderevangelisationsbewegung. Gibt es die auch hier? KEB, Kinderevangelisation. Habe ich da hingeschrieben, hätte gerne Kinderevangelisation gemacht und einen Kinderevangelist und so. Und dann haben sie einen geschickt. Das war ein Amerikaner, der hatte rote Haare. Und ja, und dann habe ich geworben und in der Schule und so. Und dann habe ich so Handzettel gemacht und dann habe ich abgezeichnet. Das war noch, man hatte noch kein Kopiergerät, aber so eine Mühle. Und dann habe ich da so das Haus, den Eingang der Berliner Stadtmission. Und dann habe ich Zeichnungen, so Bilder gesehen von Wilhelm Busch, wie so Kinder so auf ein Ceiling stürzen. Und die habe ich abgepaust und die stürzen alle zur Berliner Stadtmission. Und dann stand da als Pferd Fritze Müller, Meyers Sohn, alles dann zur Stadtmission. So. Und dann in den Schulen. So. Und nun kam die Evangelisation. Und ich setzte mich ganz hinten hin, einen großen Block und einen Bleistift, mitschreiben, wie ein Evangelist das macht. 80 Kinder waren gekommen, wie ein Evangelist das macht. Und dann sitze ich da und habe hinterher um Vergebung gebeten. Da hat mich der Geist der Kritik erfasst. Da fing er an, mit der Hölle zu drohen und, oh Mann, und das war der Fachmann. Ich wollte doch lernen. Und da habe ich gemerkt, das geht aber nicht. Das war so ein Amerikaner und der, und immer wieder, Mann. Ich stand da wirklich mit meinem Block und saß ich da und wollte was lernen. Und dann sowas. Am letzten Tag waren aus den 80 8 geworden. Da habe ich gewusst, nee. Da hatte ich das Gefühl, also. Das ist nichts, das geht doch nicht. Das mache ich jetzt mal selber. Und da habe ich gesehen, es gab damals so Flanellbilder. Ja, das wisst ihr alle nicht. Da konnte man so Flanellbilder machen. Und dann habe ich wieder mit 80 begonnen und geendet habe mit 250. Aber da war ich noch nicht drauf gekommen, dass ich ein Licht bin. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut. Und dann habe ich natürlich das so gemacht, dass ich die Namen und Adressen der Kinder alle hatte. Ein Punktesystem und dann die Namen und Adressen der Kinder. Und dann stelle ich mich vor meine Gemeinde und sage, und die wollen wir jetzt alle besuchen. Die wollen wir jetzt alle besuchen. Vielleicht können wir welche gewinnen und retten für den Herrn Jesus. Wer macht mit? Oder wir machen Besuchskreis. Wer macht mit? Kein Und nun habe ich vom Heiligen Geist geleitet, fast ohne eigenes Bewusstsein, angefangen, dauernd über Jesus zu predigen, wie er den Verlorenen hinterherläuft. Ja? Immer wieder. Drei Predigten über die Heilung des Aussätzigen, das war ja so ein Verlorener. Ja? Wie er dem und so weiter und. Und immer wieder Jesus und die Verlorenen. Das war mein Predigttenor. Und so etwa nach 6, 9 Monaten sehe ich, wie ein Ehepaar kommt zum Gottesdienst. Wir hatten immer so kleine Traktate, nicht? Wie ein Ehepaar eine halbe Stunde früher kommt, sich so diese kleinen Traktate nimmt, wieder runtergeht, auf die Straße stellt und diese Traktate. Da bin ich stutzig geworden. Und dann habe ich wieder eine Kinderwoche gemacht. Und war wieder so viele Adressen. Und dann habe ich gefragt, wer hilft mir, die zu besuchen? Und da hatte ich plötzlich 12 Ehepaare. Ich hatte eine lange Predigtreihe, immer wieder neu, mal was anders, aber immer wieder, wie Jesus die Verlorenen liebt, ja. Und da habe ich das selber an mir selber gelernt, würde ich fast sagen. Ja, was nicht drin ist, kannst du nicht rausholen. Du kannst nicht sagen, Mann, ihr wollt eine Missionsgemeinde sein, ihr faulen Säcke. Kannst du nicht machen.
hilft nicht. Ja? Also legt die Retterliebe Jesu, rede von der Retterliebe Jesu. Und dann kommt das langsam. Da kriegen sie den Wunsch, wie Jesus die Retterliebe, die kommt plötzlich innerlich. Hoch und weg. So, das war mein letztes Wort. Ich kriege sonst großen Ärger mit meinem Bruder Felix.
Nein, den bekommst du nicht. Du bekommst danach noch etwas anderes. Nach einem kurzen Moment muss ich dich gedulden. Vielen herzlichen Dank, dass ich bin so richtig abgefüllt, reich beschenkt. Wir haben vieles aufgenommen. Schwer die Kurve zu kriegen. Ich möchte zu vollen einladen. Ich habe also Wissen, dass nicht jede Frage wirklich durchgeklärt ist, aber es kann vielleicht ein Anfang sein. Ich lade euch ein, eine Karte auszuwählen. 5 Minuten Stille zu sein, in euch hineinzuhören. Von dem vielen, was wir gehört haben, nehmt doch einen Punkt, ein, zwei Punkte heraus, den ihr angehen möchtet. Vielleicht kann es auch nur sein, wir verfolgen das Thema weiter in unserem Pastorentreffen zum Beispiel. Konkret, was wer von mitnehmen, versucht umzusetzen. Eine Karte auslesen auf dem Tisch. Dann ein Kuvert, ihr schreibt es an mit eurer Adresse, lässt es offen, legt den Stuhl gerade und wir im Team wollen euch dann auch das ermutigen und stellen euch das zu einem späteren Zeitpunkt. Ruft da klar, Tatbusseise, anschreiben mit eurer Adresse, Moment von der Stille geübt, 10 Minuten, kleine Stuhl an, wer sagt das? Und jetzt werden wir das für den zu machen.
Ich denke, wir sind offen an.
Also, wir schauen nicht an, was ihr also, schreibt, und wir müssen nicht auf das zukommen. Also, ja, wenn das nicht so gewöhnt, nicht der Vorschlag geklärt, vielleicht ist es zu nehmen, wenn wir ein bisschen rein. Gut, Tisch ist zu meiner Rechten.
Die PowerPoint-Präsentation von gestern.
Ja.
Schickst du die dem Gerhard oder wie
habt ihr das gemacht? Der Felix hat die schon auf seinem Computer.
Ah, okay.
Frag den Felix.
Felix, okay, danke schön.
Okay.
Ich habe ja dieses Buch euch gezeigt, wenn es einer haben möchte, kann er kriegen. Dann muss ich es nicht schleppen, wieder zurück. Ein bisschen kostet es, sagen wir mal 10 Dinger da, Schweizer Franken. Nur damit so, ihr wisst.
Yeah.